Mein Kollege, der Heinz Weichel aus der Freien Evangelischen Gemeinde, hält heute seine letzte Predigt. Schade, dass er geht, dass er in Rente geht. Er ist ja auch recht krank. Wir dürfen gerne an ihn denken. Das Gegenteil von einer letzten Predigt ist eine erste Predigt, eine Antrittspredigt. Und was sind die Aufgaben einer Antrittspredigt, einer Antrittsrede? Es gibt so wunderbare Homepages da mit Ratgebern, wie man eine Rede schreibt. Und dort findet sich zum Beispiel auf einer dieser Internetseiten eine Beschreibung. Was ist eine Antrittspredigt oder eine Antrittsrede? Da heißt es, zitiere: Vermasseln Sie beim Antritt Ihrer neuen Position es nicht. Der erste Eindruck zählt. Eine Antrittsrede prägt den ersten Eindruck von einer Person und wird den Zuhörern im Gedächtnis bleiben. Wer in seiner Antrittsrede unsympathisch oder inkompetent wirkt, wird sich anstrengen müssen, diesen Eindruck später wieder wettzumachen. Mit einer fesselnden und sympathischen Antrittsrede sammeln Sie hingegen Vorschusslorbeeren, von denen Sie in den ersten Wochen Ihrer neuen Tätigkeit profitieren können. Auch können Sie sich mit einer guten Antrittsrede bereits Unterstützung sichern, die Sie in der ersten Zeit Ihrer Tätigkeit sicher gut gebrauchen können. Zudem ist eine Antrittsrede die perfekte Gelegenheit, um Botschaften zu vermitteln, die im Gedächtnis bleiben. Diese Plattform sollte genutzt werden, was am besten mit gründlicher Vorbereitung funktioniert. Die Chance für einen gelungenen ersten Eindruck und die ersten wichtigen Botschaften in diesem Kontext sind extrem wichtig. So viel Hilfestellung zur Erstellung einer Antrittsrede. Auch von Jesus ist uns eine Antrittsrede oder besser gesagt eine Antrittspredigt formuliert und überliefert. Er besucht die Synagoge in Nazareth. Ihm wird eine Rolle des Propheten Jesaja in die Hand gedrückt. Es ist Sabbat, es ist Gottesdienst. Und er beginnt vorzulesen. Nichts Ungewöhnliches. Jedem männlichen, religionsmündigen Juden war das erlaubt. Und der Synagogenvorsteher hat sich halt jemanden ausgesucht, hat ihm die Rolle in die Hand gedrückt. Nee, hat sie nicht in die Hand gedrückt, hat sie aufgerollt und hat gezeigt, hier, bitte fang an zu lesen. Übrigens von rechts nach links und nicht so wie wir von links nach rechts. Aber schon nicht mehr ganz gewöhnlich war, dass Jesus zu predigen begonnen hat. Eigentlich hätte er nur lesen sollen. Aber diese Antrittspredigt ist so wichtig, dass sie uns in Matthäus, in Markus und im Lukas-Evangelium überliefert wurde. Und die kürzeste Fassung bietet uns Markus. Und ich denke, wir kennen sie alle. Markus 1, die Verse 14 und 15. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an diese gute Botschaft, wörtlich an das Evangelium. Das ist die Antrittsrede, die Antrittspredigt von Jesus. Und ich denke, die Leute haben gut aufgepasst und die Kerngedanken dieser Antrittspredigt auch erfasst, sich gemerkt und natürlich dann auch überliefert. Jesus sagt, die Wende Gottes ist da, sein Reich ist jetzt angebrochen. Und Markus springt ja direkt in diese Geschichte mit Jesus hinein. Bei Lukas und Matthäus haben wir noch die Weihnachtsgeschichte davor, bei Matthäus auch noch so Stammbäume von Jesus. Aber Markus ist da sehr direkt. Es ist ja auch das kürzeste Evangelium. Es gibt eine kurze Notiz von der Taufe Jesu durch Johannes dem Täufer, von der Versuchung Jesu durch den Satan in der Wüste. Und dann beginnt Jesus zu predigen. Aber er tut es eben nicht ja so ganz plötzlich und Gott springt nicht so in die Geschichte hinein, so als wäre vorher nichts gewesen. Es ist eben das Wirken von Johannes dem Täufer, was vor der Antrittspredigt Jesu steht. Johannes der Täufer hat ja zwei Aufgaben. Er soll das Volk zur Umkehr aufrufen, zum Warten auf den Erlöser, zur Vorbereitung darauf, für eine innere Reinigung von Schuld und Sünde. Und als äußeres Zeichen dafür tauft er Menschen am Jordan. Unter anderem auch Jesus. Und die zweite Aufgabe von Johannes dem Täufer ist es, auf den gekommenen Erlöser hinzuweisen. Und das wird uns im Johannesevangelium ein bisschen ausführlicher erklärt. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Und dann sagt Johannes, als er Jesus auf sich zukommen sieht, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Da kommt er. Schaut ihn euch an. So sieht er aus. Und Johannes selbst knüpft ja in seinem Auftreten an die alten Propheten vor 500 Jahren etwa auf. Nach 500 Jahren Pause und Schweigen Gottes beginnt etwas Neues. Jetzt geht's los. So könnte man das vielleicht am Fußballplatz hören oder beim Triathlon, der heute stattfindet, hier in Ingolstadt. Johannes ruft die Menschen zur Buße und zur Taufe auf. Er möchte die Menschen in einer Zeit in Erwartung versetzen. Und er weist auf Jesus hin. Ich taufe euch mit Wasser, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Die Wende ist da. Die Wende vom Alten zum Neuen Testament. Vom Alten Bund zum Neuen Bund. Jetzt geht's los. Und das macht Jesus eben in seiner Antrittspredigt deutlich. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Glaubt das Evangelium. So tritt Jesus in die Fußstapfen des Täufers und beginnt mit seiner Verkündigung. Matthäus, wie er diese Antrittspredigt beschreibt, da sagt er, von nun an begann Jesus zu verkündigen. Jetzt begann Jesus auch zu predigen, zu lehren, zu verkündigen. Vorher hat Jesus es noch nicht getan. Und sicher hat Jesus in seiner Antrittspredigt viel mehr gesagt als das, was da steht und was uns überliefert ist. Es ist eben eine gute Antrittspredigt gewesen. Das Wichtigste ist hängen geblieben. Und diese kurze Zusammenfassung der Predigt Jesu hat ja zwei Teile. Ihr seht vielleicht diese beiden Teile. Die erfüllte Zeit und das nahegekommene Reich Gottes oder Himmelreich, wie es dann bei Matthäus heißt, ist das, was Gott tut. Und dann verlangt das eine Antwort von uns, eine Reaktion. Umkehr und Glaube. Lass uns mal kurz diese vier Punkte Jesu anschauen, die er da nennt. Die Zeit ist erfüllt. Jetzt ist der Zeitpunkt für die Wende gekommen. Dieses Wort erfüllt meint, dass etwas vollkommen ist, etwas voll geworden ist. Da gibt's nichts mehr hinzuzufügen. Jetzt ist es soweit. Jetzt beginnt was Neues. Aber dieser Begriff erfüllt meint nicht nur, dass ein Gefäß randvoll ist. Wir sagen da noch ein bisschen mit Gupf und wir wissen ja, durch die Oberflächenspannung des Wassers kann man immer ein bisschen mehr reinfüllen, als was in dem Becher Platz hat. Aber dann tut kein Spüli rein, weil dann geht's über. Hausfrauen wissen das. Es geht darum, auch einen Mangel auszufüllen, etwas Fehlendes hinzuzufügen oder etwas zu vervollständigen, zu vervollkommnen. Also dieser Begriff hat nicht nur einen quantitativen Aspekt, also es geht nicht nur um eine gewisse Menge, es geht auch um eine gewisse Qualität, die das Tüpfelchen auf dem I sozusagen, das Sahnehäubchen auf dem Kuchen, das beginnt jetzt. Jetzt ist der Zeitpunkt da, sagt Jesus. Und nicht morgen und schon gar nicht übermorgen oder irgendwann, sondern jetzt. Und der Schreiber des Hebräerbriefs greift dieses Jetzt ja auf. Hebräer 3, Vers 15, er zitiert Psalm 95, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Heute, jetzt und nicht irgendwann. Vertun wir doch nicht die Chance. Heute ist auch heute, Sonntag, der 21. Mai 2023. Heute können wir neu beginnen. Jetzt geht's los. Es ist soweit. Mit dem Kommen des Sohnes Gottes auf diese Erde hört die Zeit des Wartens auf. Die Zeit der Verheißungen ist erfüllt. Jetzt kann es beginnen. Das Reich Gottes, das meint Jesus damit. Das beginnt jetzt mit Jesu Kommen. Und er sagt es auch gleich, das Reich Gottes ist nahe. Nahe herbeigekommen. Wir wissen ja so, im Nachhinein können wir es ja sagen, es hat noch ein bisschen gedauert, bis das Reich Gottes auch wirklich hier war. Dazu musste Jesus sterben und auferstehen. Dazu musste der Heilige Geist ausgegossen werden. Aber das waren ja auch nur 3 Jahre etwa, die dazwischen lagen, zwischen der Antrittspredigt Jesu und dem, dass es dann auch tatsächlich losgeht. Aber sind 3 Jahre gegenüber 500 Jahre oder 2000 Jahre Heilsgeschichte? Gott gibt sich uns in Christus zu erkennen. Mit Jesus, mit seinem Auftreten, beginnt dieses Reich Gottes sichtbar zu werden auf dieser Welt. Und dieses Reich Gottes oder Himmelreich, das ist keine politische Größe, auch keine geografische Größe, wie wir sie heute von Reichen, von Herrschaftsbereichen kennen, sondern das Gottes Reich ist überall dort, wo Jesus ist, wo seine Herrschaft ausgeübt wird, wo seine Liebe regiert, wo sein Wille umgesetzt wird, überall da ist Reich Gottes. Und wir merken, das hat noch eine ganz andere Dimension. Und in vielen Gleichnissen beschreibt Jesus ja die Vorgänge in diesem Himmelreich, die, so wie das funktioniert und was Gott sich dabei gedacht hat. Es ist wunderbar, mal, lest doch mal diese ganzen Himmelreichsgleichnisse im Matthäusevangelium, so eins hinter dem anderen, einfach mal durch an einem Stück. Und dann überlegt, ja, was ist dieses Himmelreich? Was macht es aus? Was hat es für Funktionen? Wie tickt das Himmelreich? Ja, welche Regeln, welche Strukturen gibt es da? Ein bisschen was über das Himmelreich findet ihr auch auf den Impulsblättern auf der Rückseite. Da habe ich euch einen Lexikonartikel abgedruckt in Auszügen. Und weil Jesus weiß, dass die Menschen nur mit ihm einen neuen Anfang nehmen können, ist seine Predigt auch so direkt. Es ist nicht der neue Bund in Jesus ist nicht so ein aufgepimpter alter Bund. So mit ein bisschen mehr Fähigkeit, die alten Gesetze zu halten. Sondern es ist tatsächlich was völlig Neues, was Jesus hier bringt. Gott will uns neu begegnen, auf ganz andere Weise. Und deshalb fährt Jesus eben in seiner Predigt fort. Und er sagt, tut Buße. Und Buße tun ist was ganz Schwieriges für uns. Weil Buße tun meint eine Umkehr meines Lebens tatsächlich um 180 Grad. Und nicht nur so ein bisschen auf einem anderen Weg sich begeben. Ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links, sondern Buße meint tatsächlich eine Umkehr und den anderen Weg einschlagen, den ich vorher noch nicht gegangen bin. Es bedeutet Abkehr von den Strukturen meines alten Lebens, was mich früher bestimmt hat, und Hinkehr zu dem, was Gott mir vor die Füße legt und mir aufs Herz legt. Echte Buße beginnt, wenn uns klar wird, dass wir gegen den Himmel, also gegen Gott und gegen andere Menschen und im gewissen Sinne auch gegen uns selbst gesündigt haben. Der Bericht von den 2 verlorenen Söhnen in Lukas 15, dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, zeigt uns sehr genau und sehr gut, was Buße bedeutet. Lest es doch mal. und überlegt, was es für euch bedeutet. Es ist eine Umkehr von einem Weg, der uns immer tiefer in die Sackgasse hineinführt. Und es gibt viele Sackgassen in unserem Leben, auch für Menschen, die schon auf dem Weg mit Gott sind. Auch wir als Christen verlaufen uns immer wieder mal in einer Sackgasse. Und auch wir müssen immer wieder umkehren, Buße tun, weil wir vielleicht nicht richtig hingehört haben, was Gott von uns will, weil wir vielleicht die Abzweigung genommen haben, die uns in die Sackgasse führt, weil sie uns interessanter erschienen ist oder weil wir gedacht haben, so muss es sein. Und dann wundern wir uns, wenn wir mit der Nase an der Wand anstehen und nicht mehr weiter können. Und dann müssen wir umdrehen. Buße bedeutet, Ja sagen zu Gottes Ja und Nein sagen zu Gottes Nein. Das ist kurz gesagt Buße. Weil Gott geht es ja um eine persönliche Beziehung zu uns. Und deshalb ist Buße, ist Umkehr der erste Schritt auf dem Weg zu Gott zurück. Aber Jesus sagt nicht, irgendein anderer Weg wäre der richtige, sondern er sagt, glaubt an das Evangelium. Das ist der richtige Weg. Das ist die Richtung der Umkehr, die Jesus den Menschen damals und uns zeigt. Unser Leben bekommt vom Evangelium her eine neue Ausrichtung, vom Sterben Jesu, von der Vergebung der Schuld, von seiner Auferstehung, von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das werden wir nächsten Sonntag feiern, zu Pfingsten. Und Glaube ist kein einmaliger Akt der Umkehr. Es ist leider nicht so, dass wir einmal umkehren und dann ist alles in Ordnung. Sondern wie gesagt, auch wir verlaufen uns in Sackgassen, wir müssen umkehren, wir müssen immer wieder neu hinschauen, was meint das Evangelium. Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen und hineinwachsen in die Wesensart Jesu, uns verändern lassen. Und dazu brauchen wir eben den Heiligen Geist. Mit dem Kommen Jesu beginnt halt eben ein neuer Zeitabschnitt in der Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen. Das Reich Gottes, sein Herrschaftsbereich, sein Einflussbereich beginnt sich auszubreiten in dieser Welt. Und Anteil an diesem Reich Gottes bekommen wir aber nur durch Buße, durch Umkehr und durch Glaube. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Soweit die Kurzfassung der Antrittspredigt von Jesus im Markus-Evangelium. Lukas erzählt uns da noch ein bisschen mehr und ich möchte uns aus Lukas 4 auch noch ein paar Verse lesen. Und man reichte ihm, also Jesus, die Buchrolle des Propheten Jesaja, er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesaja 61, Vers 1 und 2 zitiert Jesus hier. Und er rollt die Buchrolle zusammen, gibt sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Und er begann zu reden. Heute ist dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid dafür Zeugen. Und da hat schon mal den ersten Ärger dann gegeben in der Synagoge zu dort, wo Jesus das gemacht hat. Weil die frommen Juden, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben das gar nicht gern gehört, was Jesus da zu sagen hatte. Aber hier in den Versen 18 und 19 beschreibt Jesus seinen Auftrag und damit auch ein Stück weit das, was im Reich Gottes geschehen soll. Und ich glaube, wenn wir vom Reich Gottes reden, dann denken wir auch ziemlich schnell an das Vaterunser, wenn wir beten, dein Reich komme. Doch so wie wir das beten, klingt das eigentlich manchmal so, als ob wir darum bitten, dass das Reich Gottes doch endlich beginnen möge, irgendwo. Aber eigentlich hat das Reich Gottes doch vor 2000 Jahren begonnen. Mit Jesus. Und Martin Luther hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Gottes Reich kommt wohl auch ohne unser Gebet von sich selber. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass es auch zu uns kommt. Ich finde es spannend, wenn wir beten, dein Reich komme, dass wir damit eigentlich beten sollen, dass es zu uns kommt. Und dieses Reich Gottes wirkt sich in drei Bereichen aus und hat eben eine wichtige Funktion, auch heute noch. Zunächst einmal bitten wir darum, dass das Reich Gottes in meinem eigenen Leben sich ausbreitet. Sprich, dass der Herrschaftsbereich Gottes in meinem Leben immer größer wird. Dass Gott immer mehr Einfluss gewinnt in meinem eigenen Leben, dass der Heilige Geist mich immer mehr und mehr erfüllt, dass ich ihm Bereiche gebe, die vielleicht bisher auch ein Stück verborgen sind. Dass alles, was ihm den ersten Platz wegnimmt und ihn vom Thron stößt, mein Ehrgeiz, mein Stolz, meine Empfindlichkeit, meine Bequemlichkeit oder irgendwelche Werte, die von der Gesellschaft mein Denken und Handeln bestimmen, das alles soll verschwinden, wenn ich bete, dein Reich komme. Es ist eben eine Bitte, dass Gott mein ganzes Leben nach seinen Plänen umgestaltet, dass er ausräumt, was seiner Herrschaft in meinem Leben im Weg steht. Aber das ist nicht alles. Das Reich Gottes ist ja nicht nur eine geistliche Größe in meinem eigenen Leben oder im Leben der Gemeinde, sondern das Reich Gottes will sich ausdehnen über die ganze Erde. Und dabei geht es nicht nur um Evangelisation, sondern es geht darum, dass wir uns mit dem Zustand der Welt nicht so abfinden, wie es ist. Das bedeutet auch, dass wir auf diese Welt schauen, diese Schöpfung schauen. Wir haben ja den Auftrag, sie zu bewahren. Und dann sind Dinge wie Kriege, Umweltverschmutzung, Klimawandel durchaus Themen, die auch für uns als Christen von entscheidender Bedeutung sind. Denn Gottes Reich will sich auch dort wieder neu ausbreiten und dort seine Herrschaft übernehmen. Wir können nicht einfach darum bitten, dass Gottes Reich kommt und diese Welt, die er geschaffen hat, sich selbst überlassen. Und deshalb sind Christen oft auch Vorreiter gewesen, wenn es um die Frage nach der Bewahrung der Schöpfung geht, nach Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt. Und wir sollten das nicht hinten runterschmeißen, unser Leben. Denn Jesus will, dass wir das Reich Gottes, seinen Geist, seinen Willen, seine Kraft nicht nur in der Gemeinde einsetzen, sondern auch in unserem Umfeld, in die gesellschaftlichen, in die sozialen und politischen Bezüge unseres Lebens hineintragen. Mischen wir uns doch ein. Und wir haben als Christen die Möglichkeit dazu. Ich habe mir hier so zwei Sachen aufgeschrieben. Zum Beispiel im Elternbeirat in einer Schule, wo unsere Kinder in die Schule gehen. Oder in einem Stadtteilgremium, das sich darum kümmert, dass in einem Stadtteil Gutes entsteht. Dass wir uns für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen, dass wir uns überlegen, wie können wir eigentlich das unterstützen, auch als Christen? Einmal drüber nachdenken, sich informieren. In der Fastenzeit gab es so eine Aktion von der evangelischen Kirche. Jemand hat mal gesagt, es gibt so viel Getue in der Gemeinde, aber so wenige Taten. Es gibt so viel Getue und so wenige Taten. Das ist die Not bei ganz vielen Christen und auch bei ganz vielen Gemeinden. Wir können so trefflich streiten über irgendwelche theologischen Dinge. Aber kümmern wir uns darum, dass wir in unserer Welt Gutes tun? Ich möchte uns dazu ermutigen. Und das Reich Gottes hat natürlich noch eine dritte Dimension, eine dritte Ausprägung. Am Ende der Zeiten wird das Reich Gottes vollendet sein. Das, was wir heute von der Herrschaft Gottes sehen, sind ja erst Anfänge. Obwohl es schon 2000 Jahre alt ist, merken wir bei uns noch relativ wenig davon. Aber wenn wir zum Beispiel daran denken, dass vieles von dem, was in unseren Gesetzen, in unserem Grundgesetz steht, in unserem Land, von christlichen Gedanken und Werten geprägt ist, übersehen das oft. Es ist vieles schon da vom Reich Gottes, auch wenn wir es vielleicht nicht sehen und merken. Und trotzdem sind es nur erste Spuren dessen, was kommen will. Und alle noch so gut gemeinten Bemühungen, die man heute anstellt, um die Welt zu verändern und zu stabilisieren, werden am Ende scheitern. Die Bibel sagt uns ganz klar, diese Erde wird kaputt gehen und es wird eine neue geben. Keine aufgepimpte alte, sondern wirklich eine neue. Ja? Und trotzdem sollten wir nicht darauf verzichten, diese Welt ein wenig lebenswerter zu machen. Wer zum Reich Gottes gehört, weiß, dass die sichtbare Vollendung dieses Reiches erst kommen wird. In Offenbarung 21, Vers 5 heißt es, siehe, ich mache alles neu. Das ist die große Verheißung, die vor uns steht. Aber wie gesagt, wir sollten trotzdem nicht darauf verzichten, es heute noch ein bisschen lebenswerter zu machen, als es im Moment ist. Und so ist das Reich Gottes, das mit Jesus angebrochen ist, keine rein geistliche Größe, sondern Gott möchte die Herrschaft in allen Lebensbereichen dieser Welt ausdehnen. Und es ist schön zu hören und zu lesen, dass es in vielen Ländern dieser Welt tatsächlich große Veränderungen gibt. Dass es zum Beispiel plötzlich mehr Kirchen und Gemeindehäuser gibt als Wirtshäuser. Das wäre doch mal etwas für Bayern. Oh, eine große Herausforderung, glaube ich. Ja, dass sich gesellschaftliche Dinge verändern, weil Christen gebetet haben, weil Christen sich einbringen und sich einsetzen dafür, dass das Reich Gottes entsteht. Und wir vergessen nur allzu schnell, bei all den Widerständen, dass die Reiche dieser Welt, auch wenn sie sich noch so gewalttätig geben, gehen müssen und ein Ende haben. Aber das Reich Gottes nicht. Das Reich Gottes besteht in alle Ewigkeit und steht im Zeichen des Kommens Jesu. Und das ist eine Verheißung, die Mut macht. Und wenn wir täglich die Nachrichten sehen aus dem Iran, aus anderen Ländern dieser Welt, wo wir merken, dass Menschen unterdrückt werden, wo Diktatoren aufstehen und ihre Macht ausüben mit Gewalt, Menschen sterben. Im letzten Jahr gab es mehr Todesurteile auf dieser Welt als in den Jahren zuvor. Menschen müssen sterben, nicht nur, weil sie Schlimmes getan haben, sondern weil sie einfach unbequem sind. Aber alles das muss zu Ende gehen. Und wenn ich daran denke, wie die alte DDR ihr Ende fand, weil Christen gewirkt und gebetet haben und mutig waren, sich eingesetzt haben, sich nicht abschrecken haben lassen. Es ist alles schon so ewig her und gefühlt vor 100 Jahren war das. Aber das war für mich ein Zeichen, dass das Reich Gottes stärker ist. Durch die Wende, die Gott gegeben hat, und damit möchte ich jetzt zusammenfassen und schließen, ist ein neuer Anfang möglich. Es ist zugleich etwas Altbekanntes, schon viele Jahrhunderte vorgezeichnet. Besonders im Propheten Jesaja finden wir viele Texte, die uns darauf hinweisen, was Gott machen möchte. Und doch ist es zugleich etwas völlig Neues. Denn das ist das Evangelium, das Jesus Christus verkündet. Lasst euch zu Gott hinkehren, tut Buße. Glaubt an das Evangelium, vertraut ihm ganz. Denn Jesus sagt in seiner Antrittspredigt, jetzt geht's los. Und jetzt geht's los, sagte auch Gott und sandte seinen Sohn zu Weihnachten in diese Welt. Und jetzt geht's los, sagte Jesus und zog mit seinen Jüngern nach Jerusalem ans Kreuz. Und jetzt geht's los, sagte der Heilige Geist zu Pfingsten und sendet Christen im Namen Jesu in alle Welt, um Gottes Reich zu bauen. Ich möchte mit uns beten. Und möchte euch dann einladen, nach meinem Gebet einfach mit eigenen Worten weiterzubeten. Vater im Himmel, diese Welt ist deine Welt, die durch dein Wort geschaffene, aber eben von dir abgefallene Welt. Und Herr, wir möchten gerne, dass es auf der Erde so zugeht, wie es dir gefällt. Dass die Völker Frieden halten, einander achten und sich nicht bedrohen. Und wir wünschen uns, Herr, dass in unseren Häusern und Familien Liebe und Vertrauen das Klima bestimmen. Hilf du uns dabei, dafür alle Kräfte einzusetzen. Wir wissen aber auch, dass wir Menschen aus eigener Kraft das Misstrauen, den Hass und die Gewalt nie ausrotten werden, sondern einander erst dann wirklich annehmen können, wenn du mit deinem Geist ganz in uns bist. Und wir wissen, dass der endgültige Friede erst kommen wird, wenn du selber kommst. Aber genau darum bitten wir dich, Herr, komm zu uns mit der erneuernden Kraft deines Geistes. Führe dein Reich und die neue Welt herbei, wo Frieden und Gerechtigkeit das Gesicht dieser Erde bestimmen und die Völker eine Herde unter einem Hirten sein werden. Wir bitten dich, Herr, dass dein Reich kommt. Amen.